Moin aus Mallorca oder von Mallorca, wie man so schön sagt, vom Ernährungsmediziner Kongress. Gestern hatten wir schon ein tolles Video und heute habe ich einen richtig tollen Interviewpartner hier. Das ist der Mario, der weiß alles. Der kann zu jedem Vortrag was sagen und ihr könnt auch alle Fragen stellen. Aber wir haben natürlich uns schon so einen kleinen Ablauf gemacht, wo wir reden werden. Ich habe ihn vor 3 Jahren das erste Mal hier gesehen, natürlich im Gym, also ein Arzt, der im Gym trainiert. Da hast du noch so Boxübungen noch gemacht, weiß ich noch und so. Und da habe ich gedacht, die Security hat ja aber aufgestockt, ne? Nee, das war dann der Mario als Arzt. Mario, erzähl ganz kurz, du warst in der Schule, haben wir vorhin schon besprochen, und dann hast du was studiert.
Ja. Ich war in der Schule tatsächlich, ja. Man glaubt es nicht. Ich bin dann relativ...
Ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr uns gut hören könnt. Ja.
Okay. Also ich habe einen relativen Umweg, bin einen relativen Umweg gegangen, da ich aus politischen Gründen also gar nicht so schnell zum Medizinstudium gekommen bin, habe ich erst als Krankenpfleger und Anästhesiepfleger gearbeitet, was mir nicht geschadet hat. Ja, und habe dann Medizin studiert, üblicher Ablauf, 6 Jahre, dann Facharztausbildung zum Orthopäden. Letztlich habe ich mich weiterentwickelt dann zum Ganzheitsmediziner. Das sind so Sachen, die man nicht in der Facharztausbildung oder im Studium dann erlernt, sondern das sind dann Eigeninitiativen, wo man sich mit Dingen auseinandersetzt, die im Studium nicht bekannt gegeben werden. Und wo man eben halt selber viel Eigeninitiative zeigen muss und sich weiterbilden muss. Ja, dazu gehört auch so eine Veranstaltung wie hier auf Mallorca.
Das habe ich gestern Abend auch schon gemerkt, nicht bei dir, sondern bei anderen Kollegen von dir, die wirklich ihren Beruf, kommt von Berufung, die wirklich mit 74 noch arbeiten und sagen, ich will gar nicht aufhören zu arbeiten, weil ich liebe das so, Menschen zu helfen und zu machen. Und du hast es auch so als Berufung gesehen, hast du damals schon Sport gemacht und hast dann gesagt, ich will da noch mehr drüber wissen oder...
Ja,
war Sport so ein bisschen der Auslöser?
Sport ist tatsächlich so, hat mein Leben immer begleitet, als Kind, Jugendlicher bereits. Ich habe viele Jahre Fußball gespielt, Leichtathletik getrieben und habe das dann so ein bisschen ausgebaut in den Kampfsportbereich und bin eigentlich bisher immer aktiv geblieben. Das ist, glaube ich, hat mir auch nicht geschadet. Begleitend war immer, je nachdem, was ich gerade als Präferenz von der Sportart her hatte, natürlich ein adäquates zusätzliches Training, nicht nur sportartspezifisch, sondern eben halt auch athletisch allgemein, Krafttraining zum Beispiel.
Würdest du als, du bist ja Orthopäde, ja. Würdest du als Orthopäde sagen, jeder soll Krafttraining machen?
Unbedingt. Ja, also, wir wissen ja nun nicht erst seit gestern, dass die Muskulatur unser entscheidendes Mittel zum Schutz der Gelenke ist und auch der Wirbelsäule. Ne? Und ohne starke Muskulatur, die Gelenke stabilisieren, die Wirbelsäule stabilisieren, sind wir den abnutzungsbedingten Veränderungen schlusslos ausgesetzt. Also das ist das A und O eigentlich, das Training.
Also auf jeden Fall anfangen, wenn man gesund ist. Sollte man auf
unbedingt,
jeden Fall anfangen.
Unbedingt.
Aber wir haben ja ganz viele Leute, die haben Schulsport gemacht, dann 20 Jahre nichts, dann tut das Knie weh, dann kommen die zu dir, zu deinen Kollegen und die Kollegen sagen, lieber schon, ne? Leg dich mal lieber hin, bisschen vielleicht ein Wärmepflaster drauf oder so und fertig. Ja. Was würdest du denen dann sagen? Kann man auch mit Verletzungen Krafttraining machen?
Ja, also man muss da gut unterscheiden. Es gibt verschiedene Phasen. Ne? Wenn du in einer hochakuten Phase bist, nehmen wir das Klima als Beispiel, dann kannst du natürlich nur bedingt aktiv, sage ich mal, bewegen. Wobei das Grundprinzip immer das funktionelle Training ist. Das heißt also, auch in einer Entzündungsphase kann ich was machen, kann ich Bewegung machen. Ich kann zwar kein intensives Training, Krafttraining machen, aber ich kann Bewegungen durchführen, die hilfreich sind, um den Stoffwechsel des betroffenen Gelenkes anzuregen, ist ja ganz wichtig. Ne? Also eine Heilung geht ja auf verschiedenen Wegen vonstatten. Wir haben einerseits zunächst dafür zu sorgen, dass die entzündlichen Prozesse aufhören. Das kann der Arzt sehr gut, ne?
Ja.
Mit verschiedenen Dingen. Ne?
Ja gut, da haben wir heute drüber gesprochen, aber der normale Arzt wird wahrscheinlich sagen, Diclofenac und fertig. Was würdest du machen?
Also das naturkundlich. Ist, ja, das ist tatsächlich also gang und gäbe, ne? Also Diclofenac, Ibuprofen, Standardpräparate, die nicht viel kosten, die aber langfristig mehr Schaden anrichten, als dass sie dann tatsächlich Nutzen bringen, auch für das Gelenk an sich. Also von der ganzheitlichen Seite her würde man versuchen, aber phytotherapeutisch reinzugehen, Man kann auch invasiv werden mit Neuraltherapie. Da kann man aber auch Substrate benutzen, die aus der Natur kommen, zum Beispiel Arnika. Ne? Das ist ein wunderbares Präparat in der Akutphase, wo man praktisch ins Gelenk injizieren kann, um erstmal die Akutphase abzufangen und dann durch orale Medikation, zum Beispiel Kurkuma etc. und Freunde, dort weiterarbeiten kann.
Annika kenne ich tatsächlich von meiner Oma noch. Mhm. Die hat ja mal gesagt, sie soll so ein Taschentuch mit Annika-Öl so machen und dann tropfen und drauf machen. Mhm. Aber ich habe ja keine Spritze gehabt damals, ja, und heute auch nicht. Aber das heißt also, du würdest erstmal die Entzündung rauskriegen. Welche Rolle spielt der Darm?
Gut, also der Darm spielt in der Akutphase noch eine untergeordnete Rolle, aber Perspektive. Also wenn man es genau betrachtet, ist es so, wenn der Darm in Ordnung ist, also das Mikrobiom funktioniert, haben wir automatisch einen guten Schutz unserer Gelenke vor ausgeprägten Entzündungen. Das heißt aber nicht, dass ein kompletter Schutz vor Verletzungen da ist. Ne? Verletzungen im Rahmen von Überlastungen oder Traumata sind natürlich also darmunabhängig, die passieren einfach. Ne? Und da muss ich dann halt schauen, wie ich therapiere. Aber generell ist das Mikrobiom eine ganz wichtige Institution im Körper, um entzündliche Prozesse und auch Degeneration von Gelenken aufzuhalten. Wir wissen ja, es gibt ganz viele Verbindungen zu unterschiedlichen Systemen. Es gibt die Gut-Brain-Achse, es gibt die tatsächlich Bewegungsapparat-Gut-Achse, ja, es gibt die metabolische Achse, die im Leberbereich und im Darm endet. Also wir haben dort ganz viele positive Effekte bei intakten Mikrobiomen. Also das spielt schon eine entscheidende Rolle in der Prophylaxe auch und in der Prävention. Ja. A, von der Degeneration, aber auch von der Verletzungsanfälligkeit.
Also ich habe gestern ja mit dir auch schon gesprochen. Da hast du gesagt, wenn du weißt, jemand muss operiert werden, dann gibst du dem vorher Nährstoffe, damit die Heilung besser vonstatten geht. Was machst du da?
Also im günstigsten, wenn die Zeit da ist, wenn man also eine geplante Operation hat, das hat man ja häufig in der Orthopädie, ist es ja meist nichts Hochakutes, sondern man kann sagen, okay, in 3-4 Wochen ist die OP, sei denn, ist man tatsächlich ein Notfall. Dann kann man also kurzfristig doch mal schauen, was hat er denn für Defizite in seinem Körper. Und da geht es um Mikronährstoffe zum Beispiel, das kann man relativ schnell im Blut bestimmen, ob da Defizite sind. Das muss dann aufgefüllt werden. Generell wissen wir, dass das Hochdosis Vitamin C-Behandlung oder eben halt Behandlungen mit Phytotherapeutika, ob das nun Arnika ist, ob das Pulsatilla ist oder ob das andere Stoffe sind, Kurkuma zum Beispiel, das kann man im Vorfeld hochdosiert geben, ebenso Stoffe wie Coenzym Q10 und NADH. Weil wir wissen zum Beispiel, dass im Rahmen von Narkosen die Produktion von ATP blockiert wird und die Utilisation von einem Stoff wie Q10 gehemmt wird und damit die Leute in den Energiemangel kommen, während der OP eigentlich schon. Und das blockiert natürlich die Heilungsvorgänge. Und wenn ich aber vorher einen guten Vorrat, ein Depot im Körper habe von antientzündlich wirksamen Stoffen, von ATP, von Q10, kann ich dafür sorgen, dass der postoperative Verlauf viel einfacher und viel besser ist, als wenn ich das nicht machen würde.
Ich glaube, das ist komplett neu. Also ich habe das noch nie so, ich kann mir das schon vorstellen, dass man so klinische Nutrition macht. Aber ich glaube, die meisten machen das nicht. Ich glaube, die meisten, da gehst du hin so, ja, mir tut das Knie weh oder ich muss eine Operation am Knie haben oder so. Ja, dann kommen wir in 3 Wochen und fertig ist. Mhm. Und dann kommt die da völlig unterernährt hin. Und wir haben ja gestern gesehen, dass das Essen im Krankenhaus ja auch komplett ohne Nährstoffe ist. Ja. Und Nils sagte gestern in seinem Vortrag, ey, wenn Sie Ihre kranken Leute besuchen im Krankenhaus, dann bringen denen keine Schokolade mit und bringen denen keine Blumen mit, bringen denen Mikronährstoffe mit. Mhm. Ja, also wäre eigentlich ganz gut. Ne? Mhm. Also okay, also wenn man irgendwas hat, wäre es ganz gut, wenn man was macht. Aber was kann man jetzt akut machen? Bist im Studio und du merkst, oh, jetzt habe ich mir aber irgendwie was gezerrt, so. Mhm. Was, ohne jetzt zu dir zu kommen oder zum Arzt, was kann man so machen?
Das kann man selbst machen, ne, wenn man nicht gleich medizinische Hilfe bekommt. Also, ganz wichtiger Fakt bei Verletzungen während des Trainings ist immer, wie ist der Status mit Wasser im Körper? Ne? Wir wissen, dass also, wenn die Leute nicht genügend Flüssigkeit im Körper haben, dass praktisch die Anfälligkeit für Verletzungen sehr, sehr hoch ist. Und kennst du aus eigener Erfahrung, ja. Wenn du zu wenig Wasser hast, steigt auch die Krampfneigung der Muskulatur. Ne? Also das ist hinlänglich bekannt. Das heißt, das Erste, ich führe Elektrolyte und Wasser zu, um die Verletzung möglichst so flach zu halten und ein Ausbreiten zu verhindern. Und dann kann man eigentlich schon wieder mit Phytotherapeutika arbeiten, um entzündliche Prozesse aufzuhalten und sofort einzudämmen. Ja? Ja. Das kann lokale Anwendung sein, tatsächlich mit DMSO sein zum Beispiel, Dimethylsulfoxid.
Das was machst du auch?
Ja, ja, das ist also ein ganz probates Mittel. Wir wissen, dass es ein der Stoff ist, die Hautbarriere tatsächlich
genau, überwinden. Genau, das geht ja durch und dann, wenn du richtig viel nimmst, dann riechst du voll nach Knoblauch.
So ist es.
Ja, ja, ich
das gibt es auch als Infusion, das haben wir auch gemacht. Aber das ist
dann riechst du brutal.
Dann riechst du brutal.
Dann riechst du wie eine Dönerbude.
Ich habe, glaube ich, auch keinen Patienten gehabt, der die vollen 10 Infusionen durchgezogen hat, die da notwendig sind, weil der Partnermeister oder die Partnerin gesagt hat, du ziehst aus.
Das, ich habe das auch mal gemacht, so eingerieben und so. Und habe ich echt brutal. Aber ihr seht schon, es gibt so viele tolle Sachen, die nicht verschreibungspflichtig sind, die aus der Natur kommen, was man machen könnte. So, jetzt wollen wir mal gucken, Training. Wir haben eben mal über Training gesprochen. Ja, wir haben nur, weil man im Gym eine Mitgliedschaft hat, heißt ja nicht, dass man auch trainiert oder dass es, man müsste also jetzt bis zur Erschöpfung trainieren oder einen überschwelligen Reiz setzen. Jetzt du als Orthopäde, was ist der schnellste und einfachste Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen und beziehungsweise welche Muskeln sind die wichtigsten Muskeln?
Das ist immer schwierig zu beantworten. Also ja, also der Orthopäde möchte gern Gelenk- und Rumpfstabilisierende.
Ganz kurz, wir müssen einmal antworten. Hier DMSO-Salz, nein, DMSO heißt das. Das ist so eine Creme.
Dimethylsulfoxid.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und so, jetzt nochmal zurück, Muskelaufbau. Ich würde sagen, die Beinmuskulatur ist die wichtigste Muskulatur, für die Herzmuskeln auch alles, für die Durchblutung und so. Und auch gegen, auch Wadenmuskulatur ist wichtig, gegen Ödeme, gerade bei Frauen, würde ich so sagen, wenn die viel stehen und so. Korrekt, aber gut, ich will das nicht vorwegnehmen. Aber wie kann man wirklich schnell Muskeln aufbauen?
Ja, da gibt es natürlich viele Wege. Die Art des Trainings ist immer entscheidend, das weißt du sehr, sehr gut und da will ich dich auch gar nicht so, das kannst du wahrscheinlich ganz gut erklären, ja, aber wir haben die besten Erfahrungen hat man wirklich mit dem HIIT gemacht, mit dem HIIT-Training, das heißt, wir fahren hohe Intensitäten. Das ist aber davon abhängig, was ist das für ein Mensch, der da jetzt trainiert, ist das ein Anfänger, muss der sich erstmal reinfinden in Bewegungsabläufe, das darf man nicht unterschätzen. Wenn die Leute noch keine Koordination haben, die Propriozeption, die Ansteuerung der Muskeln nicht stimmt und dann setzen die sich oder gehen ins Studio und fangen an mit einem hochintensiven Trainingsprogramm, dann wird es nach hinten losgehen. Die werden sich verletzen, das wird auch nicht funktionieren. Am Anfang steht immer dem Patienten, und da braucht man eigentlich, wenn man es gut machen will, als Anfänger braucht man einen Trainer, ob das ein Personal Trainer ist oder zumindest im Fitnessstudio jemand, der einen Plan hat, der die Leute anleitet und schaut, funktioniert denn das überhaupt? Also reagiert der Muskel oder die Muskulatur, die ich gerade trainiere, auf den Reiz? Ne? Und wenn das nicht gegeben ist, kann man davon ausgehen, dass die Ansteuerung der Muskeln noch nicht stimmt und da muss man vielleicht eine Vorstufe machen, ein Propriozeptionstraining.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Also Propriozeption bedeutet immer, dass wenn ich eine Übung mache, muss ja das Gehirn den Muskel ansteuern.
So Mind Muscle Connection sagt man im Bodybuilding.
Genau.
So,
ja. Genau. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich trainieren und also von mir aus, ich versuche meine Oberschenkelmuskulatur, meinen Quadrizeps zu trainieren, aber ich habe aufgrund von Dingen, die können vielfältig sein, Verletzungen oder weil ich eben noch nie Sport getrieben habe, gar keine richtige Ansteuerung dieser Muskeln. Dann mache ich irgendwas mit dem Muskel, aber das führt nicht dazu, dass
Bewegung der Muskel sich aufhebt. Ja. Ne? Oh, wir machen jetzt gerade ein Video.
Und,
willst du mal drauf?
Und,
schreib mal jetzt die Frage, machen wir mal ruhig weiter. Achso, Tatjana, okay. Gut. Zum Training, ja, also ich sage auch immer so, bei Leuten, die ganz viele Jahre trainieren und dann passiert nichts, dann kommen die zu mir, ich bin ja kein Personal Trainer, aber manchmal kommen die so zu mir und dann sage ich so, alles klar, spann mal durch, mach mal Doppelbizeps, spann mal Beine an. Meistens können die das nicht und das meinst du wahrscheinlich,
das meine ich,
ne? Also du musst wirklich Kopf, Muskel und dann kann man Arme, Beine oder was auch immer
trainieren. Genau so ist es.
Genau so. Und jetzt fragen Leute mal so nach Wiederholungen und so. Früher hat man so gesagt, ja, 6 Wiederholungen, weiße Muskeln, 12 Wiederholungen, rote Muskeln und über 20 irgendwie Kapillarsystem. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr so, ne? Heute geht es so um Reps in Reserve, sagt man so. Was würdest du sagen?
Also, man muss gut schauen. Wir finden das ja, weißt du ja auch viel besser als ich. Wir finden also gerade bei Leuten, die trainiert sind, ne, die müssen wenig machen, um sich wieder zu reaktivieren, um wieder gut in Form zu kommen.
Ja.
Das hat ja einen Grund, ne? Also die Muskeln sind so trainiert worden, dass also die auf kleine Reize so sofort maximal reagieren. Das ist aber beim Anfänger nicht der Fall, ne? Das heißt, es ist also utopisch anzunehmen, ich gehe ins Studio und in 3 Wochen bin ich der große Muskelfreak, ja, und habe Muskeln wie ein Bodybuilder, der schon 10, 20 Jahre trainiert. Das ist nicht möglich. Ne? Man kann natürlich unterstützend arbeiten. Wir hatten vorhin mal das Thema gehabt, Kreatin zum Beispiel. Ne? Also das sind so Substanzen, die die Muskelfunktion und den Muskel an sich, die Muskelzelle an sich, optimal auf ein Training einstellen und wo die Leistungsfähigkeit auch ein bisschen gesteigert wird.
Das ist also gut, aber kreativ machen wir erst später, würde ich sagen, ne? Wenn man weiß, wie es geht und so ein bisschen Kraft hat.
Genau. Am Anfang steht tatsächlich, kann ich die Muskeln ansteuern?
Ja.
Propriozeptionstraining, dann kommt, wenn das klar ist, kommt das eigentliche Krafttraining. Da muss man dann entscheiden. Es gibt, du hast gesagt, also das 6, 8, 12 Wiederholungen, 30 Wiederholungen. Man hat es früher ziemlich getrennt, ne? Also da gibt es jetzt tatsächlich einen anderen Trend man hat gezeigt, also gibt es auch gute Studien dazu, dass also 8 bis 10 Wiederholungen mit 80% Maximalkraft also zum Beispiel sehr, sehr schnell zum Erfolg führen, zu einem guten Muskelwachstum.
In dem Studio, wo du trainierst, trainieren da auch viele andere? Bist du zu Uhrzeiten da, wo viel los ist? Siehst du dann, was alles so falsch gemacht wird?
Gut, also dann muss ich sagen, ich trainiere jetzt viel zu Hause. Ich habe da so ein eigenes Gym für mich. Habe aber in früheren Zeiten, das ist noch gar nicht so lange her, oder bin auch immer mal wieder in Studios unterwegs, trainiert und habe auch natürlich zu Stoßzeiten trainiert. Das weiß ich, 16 bis 20 Uhr. Ne?
Ja.
Und da sieht man schon ganz, ganz verrückte Dinge. Ne? Also von falschen Ausführungen der Übung bis hin zu Trainingsphilosophie, dass sich da komplett erschöpft zusammenbrechen nach einer Serie, das ist natürlich nicht der Weg.
Was ich immer so sehe, ist, dass die Übungen viel zu schnell durchgeführt werden, dass die also 10 Wiederholungen in 10, 15 Sekunden fertig sind.
Ja.
Geht nur darum, schnell wieder ans Handy, schnell WhatsApp schreiben oder Selfie machen. Also, dass man jemand so 45 Sekunden lang trainiert, ist dann schon eher selten. Also, wir brauchen eine gute Ansteuerung, wir brauchen einen guten Trainer. Wir müssen, meinst du, es ist gut? Ich habe das so manchmal gesehen, wenn jemand trainiert, dass man dann den Trainierenden fragt, darf ich da mal anfassen, ob sich da was passiert, ob du dem wirklich den Muskel triffst? Wird das helfen?
Also das kann man durchaus als hilfreich betrachten, wenn derjenige, der das kontrolliert, auch weiß, auf was es ankommt. Also das ist vollkommen klar. Ne? Also das Prinzip kennen wir ja aus der Krankengymnastik und der Physiotherapie, dass also gerade wenn die Leute den Reiz noch nicht dorthin senden können, da sind wir wieder bei der Ansteuerung zu diesem Muskel, der eigentlich trainiert werden soll, dass es hilfreich ist, taktil zu kontrollieren, kommt da was an? Und das Taktile hilft dem Muskel häufig auch dann zu reagieren auf die Übung. Ist tatsächlich so.
Okay, das wichtigste Thema, Ernährung und Training. Du als Arzt, wie viel Eiweiß? DGE oder noch weniger?
Ein Ei in der Woche. Spaß beiseite, aber das ist ja tatsächlich die Empfehlung. Ne? Also wir sind also in einer ganz verrückten Welt, aber ist vollkommen klar, also mit einem Ei in der Woche passiert da gar nichts und kohlenhydratreiche Ernährung passiert auch nicht viel. Also man muss dann wirklich schauen, dass man 2 Gramm Minimum, der Trainierende kann sogar durchaus drüber liegen, dort einsetzt 2 Gramm bis 3 Gramm je Kilogramm Körpergewicht. Also ich bin da, viele empfehlen dann 1 bis 2 Gramm, 1,5 Gramm. Also ich denke, man kann da ruhig noch mal 1 Gramm drauflegen.
Ja. Sehr gut. Ja, das entspricht auch, was wir gestern noch gesehen haben hier bei den Studien. Also für die, die vielleicht gerade eingeschaltet haben, wir sind hier auf einem Ernährungsmediziner-Kongress, der komplett crazy ist. Die Leute haben in der Pause Shakes getrunken, die Ärzte trinken Shakes, die Ärzte gehen Krafttraining machen und die erzählen was von über 2 Gramm Eiweiß, was echt selten ist. Und der Mario, der weiß alles, so ist sich immer total super. Nee, ohne Scheiß jetzt, ne? Gestern im Training habe ich nur so auf blöd, ne? Da habt ihr irgendwie sowas, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Da ging es um Blutwäsche. Mhm. Ja? Hast du mir so erklärt, da gibt es verschiedene Filter, verschieden das. Und ich hörte immer so zu. Ich denke, oh, was denn? Simona guckt mich mit so Augen an, wie du bist geimpft, als wenn ich bald sterben müsste. Und so. Und ich denke, okay, ich muss so eine Bluttransfusion, Blutwäsche machen. Habe ich dann so gedacht. Und dann, weißt du, dann bin ich rausgegangen aus dem Studio und habe mein Handtuch liegen lassen. Und dann denke ich, dann gehe ich wieder rein und sag aus Spaß zu dir, das war Spaß gestern. Sag mal, hast du auch was gegen Alzheimer? Weißt du, das habe ich denn so, weil ich habe gedacht, der lacht jetzt. Ne? Nein, der hält mir einen Vortrag. Hält mir einen Vortrag, was man so genetisch so rausfinden kann, ob ich später Alzheimer kriege oder nicht, oder ob das in der Familie ist. Und ich wollte eigentlich zurück zu meinem Laptop, was drauf stand. Ich habe gedacht, bevor es einer klaut, und er erzählt mir erstmal was von Alzheimer. Aber es war ja ganz gut, dass du das alles so weißt, auch bei den ganzen Vorträgen hier. Ne? Also, aber lass uns doch mal kurz drüber reden. Jetzt sprich das Wort nochmal aus.
Gut, also das ist ein Plasmapherese-Verfahren und das jetzt heißt Inusferese. Inusferese. Das ist
Inusferese.
Inusferese, genau.
Das die ist, reine Inusferese ist das.
Das ist also ein Plasmareinigungsverfahren, was in der Lage ist, sämtliche Schadstoffe, die wir im Laufe des Lebens einlagern oder eingelagert bekommen, siehe zum Beispiel auch durchaus bestimmte Impfschäden, ne, zu beseitigen.
Ja.
Und das ist ein hochintelligentes, modernes System mit wenig Nebenwirkungen, auch wenn es jetzt, es hört sich wild an, Blutwäsche. Ne?
Ja.
Und, aber das Verfahren ist sehr sicher und ist auch nicht ganz neu. Es ist schon 15 Jahre auf dem Markt. Da gibt es schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dieser Inusferese. Es gibt ganze Bücher, die darüber geschrieben wurden. Da gibt es den Dr. Straube, den Chefarzt der Inus Medical Clinic in Kamm, der da federführend ist und der da auch 15 Jahre Forschung schon betreibt zu diesem Thema. Und es ist verrückt, was man da alles erreichen kann und wie man den Leuten helfen kann. Und wir haben von sämtlichen Autoimmunerkrankungen, Alzheimer gehört irgendwie mit dazu, aber auch Parkinson, MS.
Ne? Hashimoto?
Hashimoto, ganz klassisch, ein Klassiker, ne, mit Autoantikörpern, die Schilddrüse diese letztendlich
TPO-Dinger zerstören. Dinger da.
Ja, genau. Und die kannst du gut entfernen durch diese Inusferese. Ne?
Das kann ist natürlich, ja eigentlich, das weiß aber keiner, oder?
Ja, das ist eine ganz verrückte Sache, weil es gibt auch Studien dazu, wann findet ein Patient, der arg gebeutelt ist, dem keiner helfen kann, weil er zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung hat, oder weil er unerklärliche Phänomene hat, die dann sich dann schon aufklären lassen, wenn man die richtige Diagnostik macht. Der braucht im Schnitt 10 Jahre, bis er zum Inustherapeuten kommt. 10 Jahre dauert es, ja, bis irgendjemand mal auf die Idee kommt, komm, wir können doch mal überlegen, ist das nicht was für eine Blutwäsche? Ja.
Ich glaube, das kann ich komplett bestätigen. Ich war jetzt in einem Online-Seminar von Jasmin Blumhagen. Das ist so eine Hashimoto, eine Redakteurin, Reporterin, die Hashimoto hat und ein tolles Buch geschrieben hat. Täglich wurde ich dicker und müder. Und die hat so eine Abendveranstaltung gemacht und ich habe da so dann teilgenommen. Und ich habe in den Kommentaren gesehen, wie verzweifelt die Frauen sind. Keiner kann ihnen helfen. Die gehen zum Arzt und der sagt vielleicht, ja, dann ist ein bisschen Thyroxin. Aber dann sagt der Arzt aber auch nicht, ja, das musst du morgens nüchtern nehmen, sagt er nicht. Obwohl, es steht ja auch in der Packungsbeilage. Eigentlich kann man sich die ja mal durchlesen. Ne? Ist das Verfahren auch sinnvoll bei Krebs?
Ja, das sind ganz neue Erkenntnisse. Erstmal generell ja. Es ist, weil der Krebs oder die bösartige Erkrankung natürlich auch von Schadstoffen, die wir im Körper haben, lebt. Ne? Also die Induktion von Krebs ist häufig an Schadstoffe gekoppelt. Schwermetalle, Pestizide, Lösungsmittel, all die Sachen, die wir im Laufe des Lebens einlagern und wo wir praktisch nur bedingt entgiften können. Häufig haben die Leute ja auch noch zusätzliche Störungen bei der Entgiftung, ne, über diese Mechanismen. Und allein wenn man jetzt diese Kofaktoren für die Krebsentwicklung ausscheiden kann durch die Inusferese, hat man schon sehr viel getan. Neue Erkenntnisse zeigen allerdings, dass man auch kursierende Krebszellen rausfiltrieren kann aus dem Plasma, was natürlich ein absoluter Durchbruch wäre, wenn sich das weiter bestätigt.
Aber es geht nicht mit deinem Filter, den du jetzt
hast. Doch, das geht mit dem Filter.
Ach so, das würde dann so gehen, das würde man rausfiltern und dann würde man das irgendwo einschicken.
Man könnte das, man kann das untersuchen, einschicken, verschiedene Labore, genau.
Wie heißt das nochmal? Gerichtsmedizin? Und gucken, genau. Woran es wird er sterben.
Ist tatsächlich so, dass wir das wir bieten das dem Patienten an, wenn er es genau wissen will, was haben wir denn da rausgeholt. Da gibt es zum Beispiel die Rechtsmedizin in Bremen, die sich da bereit erklärt haben, so dieses LOA, so heißt das, was wir da rausholen aus dem Körper, zu untersuchen. Die machen allerdings nur ein bedingtes Schema, also die machen Pestizide, Lösungsmittel, Schwermetalle, was ist da drin? Es gibt andere Labore, die weisen auch spezielle Dinge nach, MMD in Berlin, in Magdeburg oder IMD in Berlin, die können da noch wesentlich mehr bestimmen. Also das muss man dann entscheiden, ist das sinnvoll für einen Patienten, kostet alles Geld.
Ja, ist ja. Es aber, es ist so brutal, weißt du, du bist ein Krankenpfleger, dann bist du Arzt, dann bist du Orthopäde und jeder denkt, ja gut, der renkt dich vielleicht mal ein oder macht dir ein neues Knie oder irgendwas und jetzt fängst du noch an mit Infusion beziehungsweise mit Phytopharmaka, dann noch Blutwäsche, kann ich mal nicht aussprechen, wie das heißt, und und so weiter. Das ist total klasse. Also da dir könnte man, glaube ich, stundenlang zuhören. Du weißt so viel. Und ich werde das ja hier aufnehmen und dann lasse ich das über Loom laufen und dann gleich über ChatGPT laufen und dann mache ich davon ein Buch.
Sehr gut.
Ja, und wir teilen uns dann. Wir teilen uns dann. Ja, genau. Also, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Sehr gut. Kreatin für Frauen.
Habe ich überhaupt keine Bedenken. Also, wir reden ja hier von Muskelzellen, die davon profitieren. Und da muss man sagen, also die Muskelzelle der Frau ist genauso trainierbar und also genauso vulnerabel wie die vom Mann. Also das ist jetzt nicht so der...
Nils läuft vorbei, der ist gleich drauf im Interview.
Das ist jetzt nicht so die große Frage. Also ich befürworte das auch bei Frauen natürlich.
Es gibt neue Studien zu Kreatin. Wenn man das abends vorm Schlafen gehen nimmt, sogar 10 Gramm, dass man dann viel besser schlafen kann, weil das ja auch eine Energieform ist. Ne? Mhm. Und natürlich gegen Zellulitis natürlich auch super, weil es ja die Muskelzelle aufpumpt. Und wenn es die Muskelzelle aufpumpt, dann drückt das so die Haut nach außen. Und dadurch wird die Haut straffer und außerdem hast du auch mehr Kraft und kannst mehr Muskeln aufbauen. Aber ein Nachteil ist natürlich, dass du durch diese Wassereinlagung die Waage hochgeht. Und da für viele Frauen, die, wenn die sich morgens auf die Waage stellen, dann machen die sich ja sprichwörtlich fertig für den Tag. Ja. Also wenn die Waage hochgeht, sind die fertig für den Tag. Und wenn die Waage runtergeht, dann sind die gut für den Tag.
Das ist eben das große Problem, wenn man also nur nach dem Gewicht geht.
Wenn man nur nach dem Gewicht geht. Und wir haben ja hier die Biermessung. Und da kann man ja, hast du auch Biermessung?
Natürlich.
Ja, klar. Was habe ich überhaupt? Das ist wahrscheinlich alles. Ja. Du hast wahrscheinlich so einen Supermarkt, wo alle Geräte stehen und dann gehst du dahin. Also Biermessung, aber lass uns mal ganz kurz zur Biermessung kommen. Ich behaupte, mit der Biermessung kann man kein Körperfett messen. Man kann es nur schätzen, weil die Biermessung ja eigentlich nur den Wasseranteil bestimmt und guckt, wo ist das Wasser? Innerhalb der Zelle oder außerhalb der Zelle? Und das ist ja eigentlich entscheidend. Entscheidend ist, wie viel Wasser ist in der Zelle und wie viel Nährstoffe sind in der Zelle. Man nennt ja Phasenwinkel, sagt man da ja zu. Wie gut ist dein Phasenwinkel und wie gut ist deine interzelluläre Wasserstand? Und deswegen habe ich das gestern gesehen. Was hat er gesagt? Bier Kompass wollte das nennen, dieses neue Methode. Und das ist klasse. Und dann braucht ihr nicht irgendwie, natürlich könnt ihr euch im Fitnessstudio auf irgendeine Waage da draufstellen, Hände irgendwie festhalten und so. Da kommt dann irgendwelche Zahlen raus mit Körperfett. Und je nachdem, wie die Formel ist, ist es denn gut oder schlecht? Es gibt da so eine freundliche Waage. Ja, die ist eine Marke, die ist freundlich, weil die rechnet die Knochen mit zu der fettfreien Masse und dadurch hast du viel mehr fettfreie Masse und weniger Körperfett und dann gehst du auf die andere Waage, die rechnet die Knochen nicht dazu und dann hast du da mehr Körperfett natürlich, dann ist das die böse Waage und deswegen wollen alle die gute Waage haben.
Ja, natürlich.
Genau. Ja, sehr schön. Hast du noch ein Thema, was dir so auf dem Herzen brennt?
Also
Opa. Akku ist jetzt aber nicht mehr ganz voll.
Also, ich mach's kurz. Also im Zentrum der ganzen Problematik stehen schon biochemische Prozesse und des Körpers. Ne? Und das darf man, also egal was man betrachtet, wenn man menschliche Gesundheit anschaut oder tierische Gesundheit, ist das enorm wichtig. Im Zentrum steht aber die Energiegewinnung der Zelle, ja, die Mitochondrien.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt einen Mitochondrien-Test gemacht und tatsächlich habe ich einen Protonenleck. Ja, also ich habe das auch gemerkt. Mhm. Also Mitochondrien ist ja die Zelle, wir werden ja geboren und es ist ja das Geschenk des Lebens und normalerweise gibt man Geschenk nicht zurück. Ne? Mhm. Wenn wir auf die Welt kommen, werden wir mit 70 Billionen gesunden Zellen geboren. Und dann liegt es an uns, ob wir die Zellen kaputt machen mit schlechter Ernährung und wenig Schlaf oder ob wir denen genug zu essen geben und regenerieren und gut behandeln. Mhm. Das ist einfach, das muss man einfach mal akzeptieren, dass es ein Geschenk ist und dass es so wertvoll ist wie nichts anderes. Kein Auto hat so einen Wert wie dein eigener gesunder Körper. Ich denke, das muss man erstmal akzeptieren, aber das sieht man nicht, weil das hat kein Preisschild beim Auto. Machst du die teuersten Inspektionen, das teuerste Öl rein, weil du dann einen Wiederverkaufswert hast, den du ja beim Menschen nicht hast. Und ich habe auch ganz viele, die dann sagen, ja, wenn das die Kasse nicht zahlt, dann mache ich das nicht. Mhm. Und du hast ja den Vorteil, du bist komplett privat. Mhm. Das ist geil. Komplett privat, komplett Selbstzahler. Da kommen ja nur Leute hin, die ein bisschen mehr lustig haben.
Ja, also das ist ganz witzig. Also man muss so unterschreiben, wir haben die Privatversicherten, die kriegen das, was ich an Rechnung stelle, natürlich zum großen Teil von ihrer Versicherung zurück. Aber die wahren Privaten sind eigentlich die gesetzlich versichert sind und das aus eigener Tasche bezahlen. Das sind die richtigen Privaten. Ja. Ne? Und da kommt Oma Schulze mit 80, 90 oder mit 70 Jahren und sagt, also ich, das ist es mir wert, ich möchte gerne Hilfe haben. Und zwar so, dass es auch dauerhaft oder zumindest über einen langen Zeitraum hilft. Ne? Das ist mir wert, das mache ich. Ne? Und das sind die Leute, die tatsächlich dann, denen klar ist, was du gerade gesagt hast. Ich bezahle 2.000 Euro für eine Inspektion, weil mir meine Bremsen kaputt gegangen sind, aber für die eigene Gesundheit möchte ich nichts bezahlen.
Ja.
Möchte ich also nur das, was dieses 0815-Angebot der Krankenkassen anspricht. Also,
ja, wir haben ja gestern noch gehört, dass Prävention überhaupt nichts gemacht wird. Mhm. Und wir sehen das ja auch bei Laborwerten, bei Schilddrüse, dass eigentlich nur TSH bezahlt wird und nichts anderes. Und wenn du was anderes haben willst, kriegst du schon wieder als Arzt vielleicht sogar Stress mit der Krankenkasse oder so. Ne?
Möglicherweise. Und da sehen wir ja auch, selbst wenn der TSH-Wert ist ja, dann wird in einem Referenzbereich angegeben, wo er nicht reell ist.
Ne? 0,3 bis 4,2 Leute gehört.
Und wir wissen genau, dass wir zwischen 1,2 und 2,4, soll sich der, dieser Schilddrüsenwert oder dieses schilddrüsenaktivierende Hormon so praktisch befinden. Ne? Und alles andere ist schon zu wenig Aktivität Schilddrüse oder zu viel Aktivität.
Das haben wir heute gehört bei Leistungssportlern, wenn der so bei 1,6,2 ist, dann haben die mehr Power, weniger Verletzungen, als wenn der so bei 3 ist. Mhm. Obwohl die Schulmedizin sagt, 3 ist okay.
Genau so ist es.
Ja, also da gibt es schon, und man sieht ja auch, wie viel Prozent dann FT3 und FT4 sind. Also da komplett alles durchzusteigen, ich würde sagen, dauert Jahre. Mhm. Ja, also ich habe vor ein paar Jahren auch dieses eine oder andere nicht gewusst. Ich habe gestern super gesprochen mit Frau Dr. Färber. Ich habe gar nichts gegessen, weil ich immer so mit dem Ohr so dran war. Weil ich immer gehört, was erzählt die da? Ne? Mhm. Progesteron, Östrogen, DHEA. Mhm. Und ich habe gedacht, jetzt kriege ich sie. Ne? Mhm. Und dann 7-Keto gibt es auch. Ja, nehme ich auch. Ich dachte, scheiße, sie weiß alles. Ey. Ich konnte überhaupt nicht punkten. Ja. Ne? Also, aber gut. Muss ich mich da wohl mit abfinden. Aber gut. Mario, ich würde sagen, das war ein sehr schönes, sachliches Interview. Ich glaube, für mich war alles neu, was du so erzählt hast und auch eine neue Denkweise. Und ich glaube, wir müssen dahin, dass das Wertvollste, was man je im Leben besitzen wird, sein eigener Körper ist. Ich glaube, da musst du einfach hin. Alles andere kannst du vergessen. Mhm. Und wenn diese 70-jährige Dame da kommt, dann weiß die genau, ich habe noch bis 80, aber die letzten 10 Jahre müssen gut sein. Ich will mit meinen Enkeln spielen, ich will noch was vom Leben haben und ich will nicht mit dem Rollator rumrollen oder so.
Korrekt.
Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, so eine Denkweise, die haben noch nicht viele. Irgendwie so. Vielleicht sind die auch, weiß ich auch nicht, haben andere Sachen, sind die wichtiger. Ich will mal eben sehen. Haben wir noch irgendwie. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne machen. Macht die einfach, wir laden das hoch. Und dann schreibt ihr die in die Kommentare rein und dann werde ich ihn nochmal einfangen und dann werden wir den Rest machen. Also wenn ihr Fragen habt an jemanden, der alles weiß, dann könnt ihr gerne Mario fragen. Das ist wirklich. Würdest du auch sagen, heute noch hier, Rotwein wurde gesagt, wäre gut, Resveratrol. Man soll jeden Tag 0,2 Liter Rotwein trinken. Also Primitivo, habe ich gehört. Mhm. Ich muss da rauskriegen, was das ist. Ich glaube, es ist so eine Sorte Rotwein.
Das ist richtig,
ja. Wie viel hast du heute schon getrunken?
Davon? Noch nichts, aber kommt vielleicht noch. Okay. Also klar, wir müssen mit dem Alkohol ein bisschen vorsichtig sein, ne? Aber Rotwein ist, also das wissen wir ja nicht auch seit gestern, das ist also schon lange, lange bekannt, auch im Altertum schon bekannt gewesen, dass es also förderlich ist, wenn man es im Maßen genießt. Und das Resveratrol ist ein ganz wichtiger Stoff, ne? Ja. In allen Bereichen, ob das nun Regeneration, antientzündliche Komponenten sind, etc. Also da kommen wir nicht drum rum. Ne? Natürlich kannst du dir das auch als Kapsel einpfeifen oder als Pülferchen, aber da ist die Genussrate nicht so ganz
hoch. Ich habe das so als Resveratrol-Pulver so mit Ballaststoffen drin. Ja,
genau.
Aber das ich kann das ja mal in Wasser aufrühren und dann mal trinken und mal gucken, ob das gut schmeckt. Ich glaube nicht.
Nee. Ich glaube das auch nicht. Nee,
also okay, dann fange ich jetzt an. Eierlikör bleibe ich aber bei. Den werde ich nicht weglassen. Vielleicht mache ich da so Eierlikör-Rotwein-Mischung.
Das passt.
Das passt, ne? Das passt. Ja. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Ich danke dir.
Und fürs Machen. Warte mal, hier ist noch jemand was. Lieber Andi, mach doch bitte auch ein Interview zu den Hormonen mit Gabriele. Ja, pass mal auf, dann gehst du bitte zu Gabriele und sagst dir das, weil du weißt, mit Frauen kann ich nicht so. Deswegen, wenn du sie fragst, dann mache ich das gerne. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss, tschüss. Ja.